Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ohne Karl, aber dafür mit Karl Rudolf starten wir in diese Woche in unserem beliebten Podcast Korte und Rink. Ich freue mich, dass der fußballinteressierteste, wahrscheinlich fußballinteressierteste Politikwissenschaftler Deutschlands wieder Zeit für uns gefunden hat. Hallo, Herr Professor Dr. Korte.
Ja, hallo. Ich ziehe für Sie auch extra nochmal mein Trikot an. Allerdings habe ich nicht eins mit der Aufflockung Karl. Das wäre ja doch jetzt hätten hohen Wert, weil es etwas Besonderes ist. Es ist einfach, das ist doch tragisch, dass ein so guter, junger, flinker Stürmer mit diesem großartigen Namen jetzt schon nach Hause fahren muss.
Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, dass er gegen Finnland einer der herausragenden Spieler war und aber so schlägt das Schicksal dann manchmal zu. Dann dachte er wahrscheinlich auch nicht in der Trainingseinheit in Amerika, dass er einen Tag später schon wieder in Deutschland ist, weil er sich verletzt hat.
Ja, ja, und das im Training ist irgendwie wirklich tragisch. Das ist nicht schön. Andererseits von dem Alter her kann er ja noch ganz viel werden. Das ist ja anders als bei Ihnen. Das eine oder andere schon erreicht. Aber wenn man 18 ist, kann er ja auch in anderen WMs noch spielen.
Alleine meine gute Kinderstube, Herr Korte, hält mich jetzt davon ab, eine Altersdebatte zwischen uns beiden zu kontern, wenn Sie jetzt damit angefangen haben.
Ja, das ist richtig. Also es ist aber auch schön, dass die ab und zu mal auflebt, die Kinderstube. Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer vermissen die ja, aber es ist schön, wenn Sie einfach nochmal dran erinnern.
Mir wäre es aber auch wichtiger, dass Sie nicht Ihr Trikot anziehen, sondern Ihre Badelatschen dazu.
Die finde ich ja eigentlich. Die zufällig ich langfristig in der richtigen Farbe auch schon gekauft hatte. Ne? Diese berühmten Adiletten, die ja 20 Jahre völlig out waren, die durften wir ja nicht mehr anziehen. Und dann kann man die rausholen und wenngleich, ich habe mir neue gekauft, die dann zufällig diese neuen Farben hatten, dieses grün-blau des Auslandstrikots. Ja, das war schon sehr schlüssig, fand ich.
Obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass sie aus modischer Hinsicht das abhält, wenn man etwas aus optischen Gründen eigentlich nicht mehr anziehen darf, ist dann nicht trotzdem anzuziehen, Herr Korte.
Das stimmt. Das wirft mir meine Frau auch vor, vor allem hier im Alltag, wenn ich mit den Hunden rausgehe, mit meinen Gummistiefeln und so, da bin ich sehr sorglos und das ist mir auch völlig egal.
Herr Korte, ich würde gerne zum Anfang mit Ihnen auf Rheinland-Pfalz gucken. Und zwar sind dort in der vergangenen Woche die Ausschüsse gewählt worden, also die Ausschussvorsitzenden und die Stellvertretungen und natürlich auch die Besetzungen. Und drei dieser Ausschüsse haben keinen Vorsitzenden, weil dort die AfD das Vorschlagsrecht hatte und der jeweilige Kandidat keine Mehrheit gefunden hat. Was ich als erstes aber mit Ihnen besprechen wollte, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, was denn diese Ausschüsse im parlamentarischen Alltag für eine Aufgabe haben?
Na, die sind zentral für die parlamentarische Mitsteuerung der Fraktionen. Es gibt ja drei Lesungen im Parlament, wenn ein Gesetz eingebracht wird. Und nach der ersten Lesung in der Regel wird ein Gesetz an einen Ausschuss weitergeleitet. Und das heißt, dieser Ausschuss beschäftigt sich mit diesem Text, der in der Regel aus der Regierung vom Kabinett verabschiedet worden ist. Und während dieser Textexegese wird der Text natürlich weiter verändert. Die Mehrheitsverhältnisse des Parlaments werden ja übertragen auf die Ausschüsse. Und in den Ausschüssen können dann Fachpolitiker dieses Gesetz aus ihrer Sicht verbessern, verändern. Es ist ein hartes Ringen. Und wenn der Ausschuss sich auf einen Text gemeinsam verständigt, mit Mehrheit, geht das zurück ins Parlament. Dann gibt es die zweite Lesung. Dann kann es nochmal in den Ausschuss gehen. Oder wird direkt von der zweiten Lesung in die dritte Lesung übernommen und damit verabschiedet. Also der Nachweis eines Arbeitsparlaments lässt sich am besten nachweisen über die Tätigkeit von Ausschüssen. Da reüssieren Fachpolitiker in ihrem Metier und können sich natürlich auch sehr viel Sachverstand von außen holen, um dann die Interessenlagen abzuwägen, um Problemlösungen zu betreiben. Aber das ist sehr, sehr kleinteilig, aber durchaus machtpolitisch relevant. Und der jeweilige Fachminister, den kann man dann dazu einladen in den Fachausschuss. Jeder Minister, der auch ein Mandat hat, ist hat mehr Möglichkeiten im Parlament auch für sich und für seine Mehrheit zu wirken als einer, der kein Mandat hat. Und die werden dann oft geladen, mal in den Fachausschüssen, um zu diesem Thema auch Stellung zu nehmen. Also das ist der Kern dessen, was wir unter Parlamentsarbeit verstehen. Und die Ausschüsse tagen eben auch dann manchmal, wenn Plenarsitzungen sind, sodass dann auch der Plenarsaal häufiger leer ist, weil die an anderer Stelle arbeiten.
Heißt aber auch, wenn ich das jetzt übersetze oder zusammenfasse, dass da dort die Kernarbeit oder die Grundlagenarbeit für die späteren parlamentarischen Beschlüsse gefasst wird, was ich insofern interessant finde, weil Ausschüsse ja tatsächlich sehr im Hintergrund arbeiten und ja auch selten Politiker in der Öffentlichkeit durch ihr Mandat in diesem Ausschuss in Erscheinung treten.
Ja, andererseits sehen wir ja auch, wie dann die Koalitionsverhandlungen geführt werden, wie Fachpolitiker in bestimmte Themengruppen einbezogen werden. Da tauchen sie wieder auf. Manche, zum Beispiel bei Vermittlungsausschüssen, sind auch gut beraten, wenn man sie gar nicht kennt, weil die Möglichkeit, Kompromisse zu finden, ist einfacher, wenn man nicht vorher sich schon öffentlich irgendwo zu geäußert hat. Ist auch immer meine Hauptkritik gegenüber dem Chef des Kanzleramtes, der finde, solange er noch in Talkshows sitzt, solange kann auch eine Prozesssteuerung der Bundesregierung nicht wirklich gelingen. Jeder Satz, den der Chefunterhändler, der Chefmoderator von allem formuliert, ist ja schon eine Festlegung inhaltlicher Art. Wie will er denn Gegenpositionen einbeziehen und vermitteln? Das geht doch dann überhaupt nicht mehr. Je weniger wir die Leute kennen, desto besser können sie am Ende verhandeln. Und das gilt zum Teil eben auch für diese Fachausschüsse. Aber es schließt nicht aus, dass Einzelne dann auch berufen werden für Höheres, für anderes, weil sie sich als Fachpolitiker in den Ausschüssen besonders hervorgetan haben. Aber die Alltagsarbeit an Texten geschieht dort.
Sven Täuber wäre dann in Rheinland-Pfalz ein Beispiel, der sich ja seine Legitimation zumindest nach außen hin zur Übernahme des Bildungsministeriums, jetzt nicht seines neuen Kommunalministeriums, aber des Bildungsministeriums erarbeitet hat, weil er auch, fand ich, fraktionsübergreifend angesehen wurde als Bildungsexperte. Und ja, das aus dem Ausschuss heraus erwachsen ist.
Genau, so ein Steuern praktisch im Schatten von Formalität, wie man das in diesen Gremien herstellen kann. Und wichtig ist nochmal, dass in den Ausschüssen natürlich abgestimmt wird am Ende, aber dass es für die Mehrheit einer Partei, die gerade regiert, eben darum geht, die eigenen Leute hinter sich zu bringen. Das ist viel aufwendiger, als die Gegenseite zu überzeugen, weil das ist nicht einfach ein Abstimmungsmechanismus, der blind läuft. Man muss sie überzeugen. Die eigene Mehrheit ist das Entscheidende. Also der CDU-Minister, der ein Fachgesetz einbringt in einem Ausschuss, muss für die CDU-Mehrheit der Abgeordneten sorgen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Da ist dann die Meinung der SPD weniger relevant, sondern erstmal die eigenen Leute überzeugen.
Wie autark oder stark sind denn dann solche Ausschüsse auch gegenüber der eigenen Fraktion oder der Parteilinie? Oder sind die der verlängerte Arm des Willens der Fraktion, weil die können ja schlecht in Gesetzesvorlagen etwas reinverhandeln oder reinschreiben, was dann am Ende gar nicht auf der Parteilinie liegt?
Das stimmt. Das ist eine Mischung. Also muss man über die Legislaturperiode sich angucken, wie detailliert das läuft. Da gibt es Ausschüsse, die souveräne Eigenständigkeit so entwickeln, dass sie vielleicht sogar den Gesetzentwurf so verändern, dass er wenig mit dem zu tun hat, was eigentlich reinkam. Dann gibt es natürlich auch ein Recht der Fraktion selbst, Gesetzesinitiativen zu ergreifen. Also die Abstufung, wie sie wirken, ist wirklich, muss man von Fall zu Fall sich angucken. Aber es ist für den Arbeitsnachweis wichtig und es ist auch machtpolitisch ein ganz zentrales eine Steuerungsmöglichkeit. Ich bin jetzt auch mal gespannt, nach der Sommerpause wird ja dann, werden die Ausschüsse arbeitsfähig, sind ja jetzt gewählt und dann, was werden die ersten Gesetze sein, die dort verhandelt werden? Das werden wir ja dann gemeinsam auch nochmal besprechen.
Und ich habe eingangs gesagt, apropos arbeitsfähig, dass drei dieser Ausschüsse in Rheinland-Pfalz keinen Vorsitzenden haben, weil dort die AfD das Vorschlagsrecht hatte und die anderen Parteien nicht mitgestimmt haben. Da die Verfassung sieht es ja vor, dass auch der Stellvertreter sogar bis zum Ende der Legislaturperiode den Ausschuss leiten kann. Wie blicken Sie auf diese Grundsituation? Ich meine, das ist ja die Diskussion, die wir schon häufiger miteinander geführt haben. Bezieht man die AfD in manchen Punkten in parlamentarische Arbeit ein oder ist man per se dagegen und klammert sie aus, obwohl sie aufgrund der Mehrheitsverhältnisse das Recht hätte? Und was macht das dann mit dem Blick auf diese Partei?
Ja, es ist in vielen Parlamenten ähnliche Situation, wie sie jetzt hier in Mainz auch sich abzeichnet. Entscheidend ist auch, das persönlich zu beurteilen, also nicht nur parteiabhängig, sondern wie ist die Person in der Einschätzung der anderen Mitglieder des Ausschusses vor dem Hintergrund der sogenannten wohldosierten Verfassungsfeindlichkeit? Waren die auffällig in der Richtung, in Reden, in Schriften, in Mitgliedschaften von verfassungsfeindlichen Organen? Das ist eigentlich entscheidendes Kriterium, nicht allein Mitglied der AfD zu sein. Und wer solche Prinzipien anlegt, findet dafür auch bei anderen Demokraten, glaube ich, großes Verständnis.
Nach außen wirkt es aber natürlich so, als würde die AfD quasi per se ausgeklammert werden und bedient natürlich zumindest dieses Märtyrer-Narrativ der AfD nach dem Motto, wir würden ja gerne mitmachen, aber ihr lasst uns nicht.
Ja, das stimmt. Das bestärkt sich dadurch. Umso wichtiger ist für die anderen zu sagen, was sie in dem Ausschuss jetzt eigentlich erreichen wollen. Mhm. Worin sie die neue, andere, wichtige Mehrheit sehen, die sie für Themen der Mitte erarbeiten wollen. Das ist, glaube ich, das Zentrale und nicht das Abgrenzen gegen die anderen.
Wäre das aus Ihrer Sicht, weil immer mal wieder ja auch diskutiert wird von Leuten, die sagen, dann gebt doch der AfD ein gewisses Maß an Verantwortung und sie werden sich schon selbst demaskieren, weil man merkt, dass sie als Oppositionspartei sehr viel fordern, aber in der Umsetzung das nicht hinbekommen werden. Das ist natürlich in der Flughöhe einer Regierungsbeteiligung etwas schadhafter und aus meiner Sicht auch nicht von Vorteil oder nicht denkbar, aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn ein AfD-Politiker Ausschussvorsitzender wäre, ob das als Blaupause dienen könnte, ob diese Partei überhaupt in der Lage wäre, so ein ausführendes Amt zu begleiten?
Das gibt es ja und gab es ja schon als Parteivorsitzende, als AfD-Vorsitzende in Ausschüssen, auch auf Bundesebene, aber die wurden dann abgewählt, weil sie sich während der kommenden Monate dann selbst diskreditiert haben durch Mitgliedschaften irgendwo oder Auftritte irgendwo, was mit dem Grundgesetz nicht mehr und der Menschenwürde in Verbindung zu bringen war, so dass es schon da Möglichkeiten gab, dass sie sich hätten profilieren können im Sinne einer normalen Amtsführung so eines Ausschusses. Aber dann eben praktisch auf dem Boden des Grundgesetzes, das ist der Vorwurf, mit dem man ja konfrontiert ist. Aber das ist ja alles weit davon entfernt, sie in Regierungsverantwortung zu ihnen zu übertragen. Und das, auch wenn das ein Totschlagargument ist, aber das letzte Großexperiment haben wir ja gerade in Deutschland dazu erlebt, vor Jahrzehnten.
Andersrum gesprochen, wenn man auf die übrigen Parteien oder Fraktionen im Rheinland-Pfälzischen Landtag schaut, wenn man jetzt bei den Ausschüssen die AfD ausklammert, bleiben ja drei. Mit Grünen, mit eben SPD und mit CDU. Steckt in dieser Konzentration auf wenige Player aus Ihrer Sicht eine Chance, um arbeitsfähig und zielgerichtet zu sein, weil es eben eine Konzentration auf wenige...
Auch wenn man nicht als Vorsitzender gewählt wird des Ausschusses, ist man ja Mitglied des Ausschusses.
Aber
die werden sie auch machen. Die werden ja Argumente bringen, um ein Gesetz zu verbessern, zu verändern. Die haben ja kein Redeverbot. Also das, was man von denen übernimmt, das werden wir öffentlich so im Einzelnen nicht erfahren, weil das ja nicht öffentliche Sitzungen sind, die meisten zumindest. Aber das schließt sich ja nicht aus, dass die sich konstruktiv auch einbringen.
Aber die Konzentration bei der politischen Auswahl der Vorsitzenden konzentriert sich ja dann auf drei Parteien.
Das stimmt.
Oder Sie können gerne noch mal ein Wort verlieren, was denn der Job des Vorsitzenden ist oder des Stellvertreters. Ob das dann tatsächlich ein starkes Mandat ist, was dann aus Ihrer Sicht zielführend sein könnte oder ob das dann gar nicht so eine Riesenrolle spielt.
Das ist Zeitplanung, Zeitbudgets, Tagesordnungsfestlegung, alles was so Geschäftsordnungsdebatten anbelangt. Abstimmung mit den anderen Ausschüssen, vor allen Dingen die zeitliche Planung, also diese Grammatik von Mehrheiten zu bestimmen, das geht sehr stark vom Vorsitzenden oder der Vorsitzenden aus. weniger jetzt das Inhaltliche, aber wir wissen natürlich, dass Zeit, die Zeitstruktur auch, also Zeit ist eine wichtige, immer eine wichtige Chiffre für Freiheit. Wer sie hat, kann sie eben auch inhaltlich nutzen, und das würde ich auch nicht unterschätzen. Dennoch ist es formal eine geschäftsführende Konstellation, die jetzt nicht inhaltlich zu interpretieren ist.
Interessant fand ich eben noch Ihren Halbsatz oder Ihren Gedanken mit Blick auf Berlin, dass man sieht es sehr häufig in Übertragungen, entweder bei Phoenix oder bei der Abbildung von Bundestagsdebatten in Nachrichtensendungen, die dann verknappt sind, dass dort die Reihen ja ab und an nicht prall gefüllt sind, und Sie eben erläutert haben, dass das nicht unbedingt mit politischem Desinteresse zu tun hat, sondern damit, dass verschiedene andere Gremien im Hintergrund auch tagen und dass die Mitglieder größtenteils zum Beispiel in ihren Ausschüssen sitzen. Also genau. Einen Grund haben, um nicht da zu sein.
Also die diskursive Macht, etwas zu erarbeiten, nutzen, abseits der Plenarsitzung, und die Plenarsitzungen verkommen dann häufig, vor allen Dingen für die Randparteien, dazu eben praktisch letztlich TikTok Stichworte zu liefern, nur für die eigene Gemeinde, so wo sie hingucken, in die Kameras sieht man das schon, nicht ins Plenum, und einfach dann ein Argument zu machen. Mein Gegenargument ist immer, das, was ich auf Insta, weil ich da unterwegs bin, sehe von den anderen Parlamentariern, dass ich auch dort auch fast immer nur Ausschnitte finde, dann, wenn man nach rechts guckt und sich abarbeitet an der AfD. Wo ist denn das eigene der Parlamentarier, der Abgeordneten, dass ich mal zur Problemlösung deren Idee vorgestellt bekomme, von der CDU, von der SPD, von den Grünen, von wem auch immer. Nein, immer nur die rhetorisch brillant die AfD in Schlachten zu stellen, das brauche ich nicht. Ich möchte wissen, wie die Mitte sich selbst definiert, wo die Problemlösung der Mitte ist. Wir brauchen praktisch gute Gründe, warum es diese Mitte gibt und warum wir sie wählen sollen, und das erfahre ich nicht in der Abarbeitung gegen die AfD. Und die Medienöffentlichkeit ist eben oft kurios. Sie ist einmal auf das Plenartechnische natürlich gerechnet, weil das Öffentliche ist, aber eben immer neue Spielorte werden ja bespielt. Letzte Woche war ich ja da im Sauerland unterwegs, da in Meschede auch. Und das war ja vor der Hoteltür 2 Stunden eine Kamera einfach hingestellt worden, wie bei Downing Street. Wann sieht jetzt Merz den Wüst? Ne, und wie begegnen die sich? Also das ist so absurde Teilspiele werden da getrieben. Ich weiß nicht, wem das am Ende interessieren soll. Auf jeden Fall hat das mit der Dimension der Auseinandersetzung überhaupt nichts zu tun. Aber da, ich meine, bei Ihnen, weiß ja nicht, wo Sie Ihre Kameras überall hinrichten, das ist ja klar.
Ne? Ich habe nur drauf gewartet.
Ja, ne? Das ist ja professionelle Zanksucht. Ne? Das ist ja, als Chefredakteur muss ja von Zanksucht geradezu leben, weil das ja Leser bringt.
Ich bin mir aber manchmal nicht sicher, Herr Korte, so rebellisch wie Sie ab und an auftreten, ob Sie nicht auch einen Tick professionelle Zanksucht oder vielleicht einfach hobbymäßig Zanksucht in sich tragen.
Nee. Das ist völlig ausgeschlossen, weil das ist altersmilde, ja. Dafür bin ich schon viel zu alt.
Sie sind altersmilde?
Ja, das ist altersmilde. Ja. Nein, da so habe ich meinen Weg auch nicht gemacht mit Zanksucht. Nein, das muss ich weit von mir weisen. Aber bei Chefredakteuren flammt das natürlich auf. Das sind Leserklickzahlen, wie auch immer. Ja, das ist ja häufig, das ist eine Delegitimierung systematisch des politischen Systems, wenn man 2 Stunden eine Hoteltür einfach filmt, um zu sehen, wie sich ein Ministerpräsident mit einem Kanzler, dessen Wahlkreis das ja ist, der einfach vor dem Termin in Berlin einfach nochmal vorbeigeguckt hat, dann dort.
Aber sind Sie sicher, dass das nicht, dass das einfach nur um das Schnittbild ging, wie die beiden sich Hallo sagen? Oder wird auch klassischerweise gemacht, wenn diejenigen das Hotel betreten, um kurz nochmal ein Statement abzugeben?
Ja, aber das ist ja dann nicht mehr relevant. Es geht ja nur um das Bild. Evidenz auf einen Blick. Das geht um das Bild.
Es geht aber schon auch um Inhalt, wenn die miteinander. Ist doch interessant, wenn dann Herr Merz und Herr Wüster noch ein Statement abgeben.
Ja, aber das ist ja Alltag, dass die zusammenreden. Dass da ein Spannungsverhältnis natürlicher Art, systematischer Art, ist doch klar. Dass der,
ja, und das muss ja dokumentiert werden.
Ein großes Bundesland, da ist jeder Ministerpräsident ist immer per se Kanzlerkandidat. Gibt es ja in der Geschichte auch schon viele. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Also daraus was abzuleiten, ist ja wie eine Selbstfesselung auch aller Ministerpräsidenten in NRW, die wann immer sie was bundespolitisch sagen, immer es als anti-bundespolitisch wahrgenommen wird. Das ist das Dilemma, das Problem. Aber das dann so zu interpretieren, da nur Türen zu fotografieren, das ist schon...
Aber da sind wir wieder, das haben wir...
Ich finde, das ist ein Ausdruck des Irrsinns, der Irrationalität. Ne? Das.
Da haben wir aber letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir da nicht zu sehr in einer Täter-Opfer-Umkehr, sage ich, hängen sollten. Da enden wir dann meistens bei diesem Grundgedanken, weil wir als Medien ja nur das transportieren, was entweder im Bild gezeigt wird, wie diejenigen sich verhalten oder was sie sagen. Da kann ich ja jetzt wenig dafür, wenn Herr Wüst oder Herr Merz, und das geben sie ja ab und an Anlass zur Interpretation, um sich gegenseitig in Stellung zu bringen. Also dafür sind ja viele Sätze viel zu wohl überlegt von Politikern, um nicht im zweiten Blick so gedeutet werden zu können, was der Grundgedanke gewesen ist.
Ja, aber der Rausch des Irrationalen nimmt einfach zu. Und das ist, da würde ich ein bisschen mehr...
Herr Korte, weil ich natürlich von Ihnen
auch erwarten.
Die Medienschaffenden Verteidiger.
Ja, das ist klar, das ist ein Rollenspiel. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt diese Woche, was ja neu ansteht, bin auch mal gespannt, wie das wieder bebildert wird, vor dem Kanzleramt zu stehen und dann abzuwarten, wie da die neue Koalitionsrunde abläuft. Das sind ja auch immer die gleichen Bilder. Diesmal ist ja was wirklich Innovatives dabei. Ich hoffe, das kommt auch dann in der Berichterstattung rüber, dass eben die Sozialpartner dazugeladen werden, Gewerkschaften, Arbeitgeber, sodass man praktisch diesen Dreiklang hat, Staat, Gewerkschaften, Arbeitgeber. Konzertierte Aktion, 9 Jahre, ab 1967 war das, glaube ich, genau, hat es 9 Jahre funktioniert, Absprachen und eigentlich sehr klar die konzertierte Aktion als Ausdruck des Kooperatismus, unterschiedliche Interessen zusammenzubündeln in der Mitte. Mich hat gestern ein bisschen irritiert, dass Merz sagte bei einer Stellungnahme, dass er ja auch erwartet, er erwartet ja immer was, er wirbt ja nicht, er erwartet, dass die schon mit abgestimmten Vorschlägen dorthin kommen. Also das erwarte ich jetzt, wenn ich es erwarten würde, würde ich es niemals formulieren.
Aber das wäre ja jetzt wieder so ein Satz, den Medien aufgreifen und ja. Dann, da sind ja jetzt aber nicht Medien dran schuld, sondern sie adressieren es jetzt auch an Merz.
Ja, das stimmt. Also der ist ja nicht, das ist ja auch unser Thema, dass er nicht sagt, ich brauche euch, wir sind richtig gut, wir werden gut, aber ich brauche euch und nicht uns umwirbt im eigentlichen Sinne. Gestern hat er ja wohl auch irgendwo gesagt, wir schaffen das. Das ist schon mal, deutet schon in die richtige Richtung. Aber bin mal gespannt. Die Voraussetzung, dass man sich verständigt, setzt nicht unbedingt voraus, dass man im Vorfeld so einen Druck aufbaut. Ne?
Das, ich würde Sie jetzt aber ungern bei den Macht der Bilder vom Haken lassen. Ich hätte jetzt auch irrsinnig viel Lust mit Ihnen über Erwartungshaltung von Merz und die Tatsache zu sprechen, dass er, glaube ich, mittlerweile bis auf alte weise Männer noch niemanden, ein Rentner da auch schon Erwartungen formuliert oder vielleicht gedisst. Also er ist ja jetzt einmal durch seine Wählerschaften, seine Bevölkerung durch. Mhm. Ich finde aber, dass diese Bilder vor dem Kanzleramt, Herr Korte, auch eine Aussagekraft haben, weil wenn Sie jetzt auf die nächtlichen Verhandlungsrunden unter Angela Merkel zurückdenken, die ja wirklich so lange an diesem Tisch gesessen hat, bis jeder andere entweder übermüdet, entnervt oder entkräftet einem Kompromiss zugestimmt hat, hat ja die Tatsache, ob Verhandlungspartner um 23 Uhr, um 1 Uhr oder erst um 4 Uhr das Kanzleramt verlassen, hat ja schon Nachrichtenwert.
Das stimmt.
Und dann ist ja gut, wenn da eine Kamera steht, Herr Korte.
Das stimmt. Also in dem Fall gebe ich das gerne zu. Also da hat das Wegelagern auch Sinn.
So, jetzt habe ich wenigstens meinen Punkt.
Ja, ja, das würde ich. Aber wir tun dann Ihre Kollegen natürlich leid, wie ohnehin mir die Parlamentskorrespondenten oft leid tun, weil es ja immer über Stunden geht und man nicht genau weiß, wann irgendwas endet. Dann da zu sein, ist ein harter Job. Da muss ich mal einfach mal Mitleid entwickeln.
Davor habe ich auch höchsten Respekt, also auch vor Ihr Mitleid, aber auch vor den Kollegen, denn das Zeitfenster der Bilder, also wenn jetzt, gut, Friedrich Merz geht da selten raus, aber wenn jetzt Markus Söder nachts um 4 das Kanzleramt verlässt, sind das ja Sequenzen von 3 bis 5 Sekunden. Und wenn man da stundenlang wartet und hat die dann nicht, dann hat man die auch nicht mehr. Also das ist schon
herausfordernd. Aber man muss auch sagen, dass die Akteure das natürlich auch alles wissen. Und insofern die Bildgestaltung ja dann in der Regel nicht zufällig ist, wie man wo einsteigt, wie man dazu blickt und so weiter. Das ist nicht bei jedem perfekt und nicht immer inszeniert, aber doch ziemlich oft. Und ich meine, das, was wir an Trump ja bewundern können als Entertainer, dass er auf dieses Bildmaterial bislang immer geachtet hat. Und da finde ich, wenn man das nochmal als die großen Bilder einbezieht, dass es nachlässt, dass er erkennbar dem Punkt auch schwächer wird. Also es ist wie so eine Heldendämmerung, finde ich, die man da bei ihm ganz gut beobachten kann. Und ja, die eigene Grandiosität verfällt dem Schicksal, ne? So kommt mir das vor. Man sieht das Alter ihm an, was ja gar kein Vorwurf ist, aber das wusste man vorher. Aber die Bilder sind nicht mehr so professionell, wie sie bislang uns übermittelt wurden.
Sie haben eben schon auf die kommende Woche und auf den Gipfel in Berlin ausgeblickt. Mhm. Und auch, wie Friedrich Merz Erwartungen formuliert, beziehungsweise würde ich jetzt danach fragen, was sind denn Ihre Erwartungen, wenn schon der Bundeskanzler Erwartungen hat?
Ich finde erstmal die Sache gut, den Kompromiss voranzutreiben, ihn auch zu spezifizieren mit den Sozialpartnern, weil es darum ja letztlich geht, im Blick auf Wettbewerbsfähigkeit die Sozialbeiträge und Sozialpolitik als Demokratiepolitik geradezu zu feiern, aber gleichzeitig eben auch Sozialbeiträge irgendwie einzuhegen, weil immer wieder dreht es sich darum, die Kommunen gerade auch wieder, was sie nicht mehr finanzieren können, hängt immer mit diesen Themen zusammen. Aber der Kompromiss ist das neue Progressive letztlich, was uns von anderen Systemen auch fundamental unterscheidet. Und den gemeinsam erarbeiten zu können, setzt in der Regel auch voraus, ein großes Thema zu haben, groß zu denken, zukunftsfähig zu sein. Und je mehr Partner also dazukommen und der Kuchen praktisch gemeinsam vergrößert wird, umso wahrscheinlicher wird auch, dass man sich verständigen kann. Weil die Perspektivenvielfalt ist dann richtig groß und in einer komplexen Gesellschaft gibt es nicht die einfache Antwort, aber doch welche, bei denen man sieht, wie können wir die Systeme so verlässlich halten und gestalten, dass doch Vorteile für die meisten dabei herauskommt und dennoch wir uns selbst beschneiden müssen in einer modernen Form von Verlustkompetenz. Das erwarte ich, dass da sich einiges zu entwickelt. Bei dieser Bundesregierung nicht systematisch, nicht geschmeidig, sondern holprig, mit Zufallsmehrheiten, aber bin dann noch optimistisch, dass das funktionieren kann.
Der Schlüssel liegt ja aber dann in der Systematik, weil die eine Erkenntnis jetzt alle mal an einen Tisch zu holen, miteinander zu sprechen, ist ja das eine. Innerhalb eines solchen Treffens, das ist ja jetzt keine mehrtägige Klausur für ein sehr komplexes Thema, können ja aber nur Standpunkte ausgetauscht und vielleicht ganz grobe Leitlinien festgelegt werden. Und dann sind wir wieder in dem Ankündigungscharakter, den wir ja von Friedrich Merz auch schon kennengelernt haben, der ankündigt, dass das angepackt wird oder dass es Reformen geben soll. Die Frage wäre ja jetzt tatsächlich in einem solchen Format, wie dann die folgenden Fortsetzungen aussehen, damit diejenigen auch auf einer greifbareren Ebene miteinander im Gespräch bleiben, was ja dann nicht mehr der Bundeskanzler sein kann. Der kann sich ja nicht jedes Mal dazusetzen.
Ja, aber es kommt immer an, wie man sowas vorbereitet. Es kann ja doch schon vorbereitet werden. Wir kennen von der Villa Borsig die vielen Dinge, die leider öffentlich wurden, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Da waren eben auch Papiere, die waren nicht gut oder unvollständig und nicht richtig systematisch, wie auch immer. Das war nicht richtig vorbereitet. Es kommt schon darauf an, wie man entscheidungsreif etwas informell im Hintergrund, im Schatten von Hierarchie vorbereitet. Das ist die große Kunst, weil klar, auch wenn man 4 oder 5 Stunden zusammensitzt, kann man nicht alles lösen. Aber wo ist der Vorteil am Ende für alle? Das muss man herausarbeiten und das muss man im Blick haben. Wo ist praktisch der Ausweg? Denn Expertise genug ist da. Und dass jeder Vorschlag ein Nachteil ist, auch klar. Aber wenn ich die unterschiedlichen Interessen am Tisch habe, muss ich das einfach ausbalancieren. Das ist die große Kunst der Kompromissfindung. Das sind die großen Helden, die das hinbekommen. Und ich meine, bei Ihnen ist es ja nie notwendig, weil Sie machen ja nur Ansagen als Chefredakteur.
Ich bin aber auch kein Held.
Ja, okay. Postheroisch. Sie haben eine postheroischen Führungsstil, aber diese Ansagen gelten dann. Ne? Das ist einfach von der ganz oben Hierarchie gedacht. Da muss man nicht diskursiv erarbeiten.
mein Angebot zu dem Tagpraktikum Gegenzug, weil ich noch mitfahren darf. Malediven war ja das Ziel. Dann werden wir beobachten beim Thema Vorbereitung, wie häufig Thorsten Frey als Kanzleramtschef in den nächsten Tagen in Talkshows sitzt oder die koordinative Rolle wahrnimmt und einen solchen Gipfel aus seinem Amt heraus. Auch er macht das ja nicht persönlich, aber natürlich hat er genau diese koordinierende Funktion, um dort Arbeitsgrundlagen zu schaffen, die dann im Idealfall diskutiert oder beschlossen werden können. Vielleicht auch unter Einbeziehung von Ihnen, Herr Korte, denn Sie sind ja auch vor Ort.
Ja, genau. Am Mittwoch abends ist nochmal live die Phoenix-Runde, zu der ich eingeladen wurde. Zeitgleich ist auch NRW, großes Landesfest, was in Berlin, wie alle anderen Bundesländer ja auch immer ihre Feste feiern. Insofern kann ich das mit anderen Sachen, anderen Tag auch ganz gut verbinden. Da geht es um den Social Summit in Berlin, um Mut zum Handeln. Was sind eigentlich die Auswege, die man als Handlungsstruktur entwickeln muss, mit Steinbrück auch zusammen. Also das eine schließt sich an das andere ganz gut an in der kommenden Woche. Und dann bin ich nochmal in Duisburg, auch ein Master Public Policy. Da ist ein weiteres Modul auch zu lehren. Also Sie sehen, ich bin irgendwie gut ausgebucht.
Ich freue mich, dass Sie beschäftigt sind und Ihnen nicht langweilig wird. Ja. Thema Phoenix hat mich leicht aus dem Konzept gebracht, dass ich bei meinem letzten Auftritt bei Phoenix zum Tag der Verfassung und zur Wahl des Ministerpräsidenten in der Live-Schalte mit einem Zitat von Ihnen konfrontiert worden bin.
Das kann schockieren, ja.
Jetzt verfolgt er mich sogar bis nach Phoenix.
Ja, und das, genau, einmal das. Das Schlimmer kann es nicht kommen. Das hat Sie aus dem Konzept gebracht oder hat es Sie eher inspiriert?
Ich habe das so gehalten wie in diesem Podcast. Ich bin einfach drüber hinweggegangen.
Ah, okay. Einfach platt gewalzt, okay.
Einfach meinen Stiefel weitergemacht.
Ja, die Macht der Chefredaktion genutzt praktisch. Ne?
Macht auch von der Live-Schalte keinen Halt. Mhm. Ja, Herr Korte, Dankeschön für die Einordnung. Vor allen Dingen tatsächlich auch mit dem Blick auf die Ausschussarbeit. Ich glaube, da war sehr viel Aufschlussreiches da drin und dahinter, was wir sonst da selten auf der Arbeitsebene hier miteinander besprechen. Aber ich glaube, dieser Blick in den Parlamentarismus ist auch immer wertvoll, weil wir uns ja auch in diesem Podcast aufgesagt haben, Politik an manchen Stellen zu erklären. Dafür sind Sie natürlich ein geeigneter Erklärbär. Deswegen vielen Dank für Ihre Einblicke. Vielen Dank für die Folge heute. Eine gute Reise nach Berlin. Und wir wünschen natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern hier via YouTube, eine ebenso erfolgreiche Woche wie die mit Sicherheit dem Politikwissenschaftler der Nation bevorsteht.
Ja. Ja, jetzt machen wir lieber Schluss hier an dieser Stelle.
Ja. Auf Wiedersehen und tschüss.
Ciao.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.